Dieser Tar, das ist ein Roman eigentlich, ein Roman über seine Jahre in Paris, wo er kritisch desillusioniert dieser Pariser Avantgarde, modernistische Bohème beschreibt und der Held fährt total enttäuscht und aus Paris weg. Ja. The Art to be Ruled, als ich das Buch gelesen habe vor ungefähr 30 Jahren, war eine meiner Lieblingsbücher. Da war es tatsächlich diese Mechanismen sehr witzig und sehr präzise, diese Mechanismen der Medialität in der Moderne und Unterwerfung unter die Mode und dieser Zwang zu Gleichheit. Ich glaube, da war was ein enttäuscht hat in Paris und dann später, er hatte das Gefühl oder er hat gedacht, ja, dass die Menschen in der Moderne oder in der Avantgarde und durch die Avantgarde irgendwie frei und unabhängig werden. Und de facto ist es aber so, das wissen alle, die in einer, vor allem die in einer gewissen Underground-Aktivität aktiv teilgenommen haben. Und deswegen sage ich das vor 30 Jahren, weil es war nicht spüren sofort, dass in der Bohème oder Underground, in so avancierten Kreisen, sagen wir, der Konformismus und eine gewisse Gleichschaltungstendenz extrem entwickelt sind. Ja. Viel mehr als in normalen Gesellschaft. Schauen Sie sogar in Deutschland in ruhige Zeiten Texte zur Kunst oder so. Aber damals im Kubismuskreis, Surrealismuskreis und so weiter und so fort, und das Dissidentenkreis in Russland meiner Zeit, ein gewisser konformistischer Druck war unerträglich. Man wurde so massiv gleichgeschaltet. Überhaupt in der Opposition, in der gesellschaftlichen Opposition, ist man extrem gleichgeschaltet. Und zwar sei es künstlerische Opposition, sei es politische Opposition, sei es bekannte Opposition. Ich glaube, das war seine Erfahrung, weil viele gehen in die Opposition, um sozusagen frei zu sein, ja, um sich von der gesellschaftliche Konsensus zu befreien, aber werden de facto viel rigoroser. Diktatur, Meinungsdiktatur und Censorship unterworfen. Das spürt man in Tar und The Art of Being Crude beschreibt er das, auch diese konformistische Gruppe der Avantgarde. Generell muss man sagen, dass wenn man so etwas wie High Culture, englisch-amerikanische Prägung anschaut, die ist in Europa merkwürdigerweise wenig rezipiert. In Kontinentaleuropa rezipiert man so massiv amerikanische oder englische Massenkultur, sagen wir so. Die ist massiv rezipiert. Aber amerikanische, englische High Culture ist weniger rezipiert in Kontinentaleuropa. Sie wird auch ein bisschen von oben herab angeschaut. Allerdings, um die Dynamik angelsächsischer Kultur zu verstehen, vor allem wenn man da an der Uni ist oder entweder studiert oder unterrichtet, spürt man, dass diese Tradition sehr präsent ist. Und es ist halt so, dass angloamerikanische Kultur basiert auf einem gewissen liberalen Konsensus. Der jahrhundertelang dort dominiert und das soziale Leben bestimmt. Und wenn man also schaut auf die Figuren der High Culture, Tradition der High Culture, die sind alle extrem antiliberal. Ja. Carlyle, Emerson, der ganze Kreis um Keats, Byron, Shelley, Hill. Dann kommt neue Welle mit Ruskin, Wiedergeburt des Mittelalters, ja, die Forderung nach der Einführung des Kastensystems und so weiter und so fort. Ja. Extreme Wiedereinführung der politischen Ungleichheit, ja, das ist so eine Hauptforderung. Dann kommt sie noch eine Welle mit Präraphaeliten und Bloomsbury Group, also mit Fry, Virginia Woolf, extrem antidemokratisch, ja, Virginia Woolf, ja, extrem. Dann kommt die nächste Welle mit Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot, Wyndham Lewis, die so radikale avantgardistische Positionen vertreten. Alle faschistisch sind, durch und durch. Aber wenn man schaut, ja gleichzeitig zum Beispiel Fabian Society, also die Linke, ja, Huxley, nicht der Schriftsteller, sondern sein Bruder, ja, der Fabian Society, gegründet hat, dann, ich weiß nicht, Bernard Shaw, ja, und so. Sie alle fordern nach Rassenhygiene. Ja. Bernard Shaw hat geschrieben, zwei Drittel der Menschheit müssen ausgerottet werden, um sozusagen eine richtige Gesellschaft aufzubauen und so weiter und so fort. Also extreme Ansichten. Ja. Von Marshall McLuhan ganz schweigen, ja, der war faschistisch durch und durch. Und so praktisch, wenn man schaut, diese High Culture, englisch-amerikanische Linie, bis Beatles, ja, die alle waren Leser von National Review, ja, also Kerouac ist gestorben an der National Review. Also praktisch alle, ja, gingen in die extreme rechte Ecke. In diesem Sinne ist es nicht interessant, auch der Einfluss von Leo Strauss, ja, und auch die Neokonservativen. Es gibt am Ende von Fukuyama, vom Buch von Fukuyama, das Ende der Geschichte, so eine Passage, wo er sagt, die einzige interessante Position ist eine Position der Aktualität, die Ungleichheit und der Menschen verbindet. Ja, also alles andere ist banal und so weiter. Das ist der allgemeine Hintergrund, das ist der Background. Man muss auch schauen, dass es außerhalb des liberalen Konsensus in Amerika so etwas wie eine Tradition der rechten politischen Extremismus gibt. Ja? Dazu gehören auch Chesterton, C.S. Lewis, ja, viele andere Autoren des 20. Jahrhunderts, viele andere mehr. Wyndham Lewis ist in diesem Sinne interessant, weil er als einziger oder die meisten dieser Autoren haben eigentlich Kontinentaleuropa verachtet. In einer oder anderen Form. Wyndham Lewis ist interessant, weil er als einziger versucht, darum hat, so etwas wie ein Teil der Szene zu werden. Ich glaube, das macht ihn interessant. Mhm. Ja. Das macht ihn auch so kontrovers. Wenn zum Beispiel Yeats Oden schreibt an Hitler, ja, niemand wundert sich. In Bezug auf Eliot auch keine, ja, bewegt sich irgendwie. Weil es ist ganz klar, sie agieren innerhalb so englisches das Englische sozusagen, Selbstverständnis ist ja, und gehen über bestimmte Konventionen nicht aus, nicht hinaus, aber wenn man nach Paris fährt, ja, einfach, und an diesem Netzwerk teilnimmt und als Teil dieses Netzwerks, ja, Living Communities, mit allen Zeitschriften kollaboriert und so, so extreme Positionen vertritt, dann macht das das interessant. Und Windham Lewis ist wenig bekannt heutzutage, aber sicherlich eine sehr charismatische und wichtige Figur für die Anwendung des Menschen. Was wahrscheinlich ist es ein bisschen auch hat damit zu tun, dass diese Therapie, Kunsttherapie, von der ich gesprochen habe, die wird meist angewendet auf den kontinentalen Territorien, wie etwa Deutschland, Frankreich, Russland, Italien, Spanien, mit einem Overkill an Kunst und mit einer großen alten Tradition des offiziellen Geschmacks, ja, vertreten durch die französische Kolonie oder durch die deutsche sozusagen Bürgertum und Bildungsbürgertum. Ja. Das gibt es ja alles in England nicht. Da gibt es ja keinen Konsens darüber, dass man überhaupt Kunst machen soll, dass es überhaupt interessant ist und das wichtig ist. Also Künstler ist so wie etwa Diener, ja, das ist im Grunde Entertainer. In der englischen Tradition hat Künstler keinen Wert. Im Grunde, ja, das sieht man normal und so weiter. Das ist eine, von Anfang an positioniert sich in niedrige Sphäre. Das bedeutet, dass wenn Windham Lewis solche Ansprüche dort stellt, dann sehen sie ein bisschen auch anders aus. Das sind kontinentaleuropäischen Kontrast. Weil sie sind gerichtet gegen die Textur-Gesellschaft, ja, was in kontinentaleuropa ist. Naja.
Aber ja, man lässt ja eigentlich kein gutes Haar an dem Künstler. Also sofern sie, er sieht überhaupt gar keine Position, etwas, etwas Kraftvolles, wie das immer so schön sagt, nein, für ihn ist der Künstler schlicht und ergreifend, kommt aus der obersten Schicht zwangsläufig, weil man irgendwie Zeit hat, lalala, also da gibt es dann Zitate. Und es ist irgendwie so verweichlicht, also der Oscar Wilde-Fall wird ja hier da auch irgendwie breitgetreten, aber das ist alles bäh, so, das ist.
Ja, weiß obwohl ich. Er in Oscar Wilde-Tradition auch weitgehend weiter schreibt. So eine rechte, paradoxale Provokation.
Oder vielleicht bin ich nur seiner ganzen Provokation erliegen, aber dieses Buch strotzt ja natürlich vor Angriff und man wundert sich irgendwie, wie man sowas schreiben kann.
Na gut, aber nicht ohne Grund, ja. So ganz. Das hat schon Apollinaire bemerkt, das ist ganz am Anfang, die ganze Geschichte. Das ist der einzige Kunstphänomen in unserer Welt, ist das Militär. Das ist eine Beobachtung, die ist schon viele inspiriert hat. Nicht nur Ernst Jünger oder Ezra Pound. Aber auch so viel in Frankreich. Ja. Promilitaristische, antidreyfusianische Fraktion war sehr stark. Peggy, ja, ist ein gutes Beispiel. Peggy ist ein gutes Beispiel. Valérie ist ein gutes Beispiel. Vor allem unter den Literaten und unter den Dichtern, ja, war dieser Gedanke sehr verbreitet. Und dieser Gedanke hat einen bestimmten Grund, ja, weil wenn man sich fragt, so wie es Apollinaire sich fragt, ja, wer in unserer Gesellschaft, so wie sie ist, ja, folgt nicht der ökonomischen Logik, der wirtschaftlichen Logik, sondern der Liebe des Opfers und der direkten Tat entsprechen einer gewissen Form. Ja? Und ja, dann ist es das Militär. Das Militär hat alle, ja, alle Indizien, die Künstlertätigkeit. Ja? Die denken nicht wirtschaftlich, nicht rational. Das oberste Prinzip der Armee ist nicht die Selbsterhaltung, sondern das Opfer. Das ist Sein zum Tode. Ja? Und vor allem ist alles reguliert und alles formalisiert. Also die Leute tragen Uniform, sie haben bestimmte Waffen, ja, und sie sind durch die Benutzung dieser Waffen definiert weitgehend und so weiter und so fort. Also für jemanden wie Wyndham Lewis, die besseren oder die eigentlichen Künstler unserer Zeit sind die Offiziere oder die Soldaten. Ja. Und die Künstler der Bayern, das sind die Schwächlinge, ja, degenerierte, quasi, so tun als ob, die eine Form haben und so weiter, aber ihr Leben ist de facto formlos, schwach und untätig, ja, und ineffizient. Und alle anderen Bereiche, also jenseits des Militärs, alle anderen Bereiche sind ökonomisiert. Und dass sie ökonomisiert sind, sind sie per Definition unkünstlerisch. Ja.
Aber diese radikale Position verliert er ja dann auch nach dem Krieg. Also er versucht ja dann auch, sich zu umbinden in diesem Buch, das eine Revolution gestalten will, die irgendwie unblutig ablaufen soll, weil die Gewalt ihm schon irgendwo schreibt, dann immer so am Ende des Kapitels so. Zack, ist ihm dann
ja, zu gut, gehen. Aber das ist gleichzeitig sicherlich ein bisschen ängstlich. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird er so etwas wie eine spirituelle Revolution.
Also. Aber wie soll das gehen? Ja.
Nee, aber diese Vorstellung, dass der Offizier, ja, dass der Marine, das ist der eigentliche Held der Moderne und der eigentliche Künstler unserer Zeit, weil er eben entsprechende Form legt. Ja. Er ist die Uniform, ja. Er schreibt, er ist jung und wurde ziemlich früh. Er sagt, dass alle Menschen sind durch ihr zahlreiches Kalkül geleitet. Für sie ist es wichtig, sozusagen, den Körper, ja, das sie erhalten wollen. Aber für den wahren Offizier ist wichtig nur die Uniform. Ja, er agiert nicht danach, wie er ist, sondern wie er gekleidet ist. Ja. So, ja, er folgt dem Design. Er folgt der Uniform, er folgt der Logik, die einer über, ja, einer seinen Körper faszinierende, rein formale, die Logik eine bestimmte äußere Form geben ist. Und das sieht er als genug. Das taucht zum Beispiel im französischen Avantgarde oft auf, ja, diese Überlegung. Mhm. Bei Barra natürlich.
Ja, dennoch ist es aber sehr, sehr unbefriedigend, wenn man da sich da durch die Seiten in dieser martialischen Sprache das so durcharbeitet.
Na gut, aber Krieg ist unbefriedigend.
Ja, aber es kommt nicht wirklich zum Krieg, weil er, also, das ist so ein, eigentlich ist es ein Gewäsch, ja, wo er sich da und hier was los rauszieht und das einfach so in eine Meinung kulminiert, um seinen ganzen Hass quasi als Ausgeschlossener so richtig breit zu treten. Eigentlich will er ja nur geliebt werden.
Ja, ja klar, er ist ein Kolumnist. Ja. Er ist vom Temperament her ein Kolumnist, er hat auch Kolumnen geschrieben und rechten Zeitungen. Er wird die Leute provozieren, seine Texte sind immer cool, ja. Es gibt keine Theorie, also diese Texte aus dem The Art of Being Rude sind kurze Texte, sind so Kolumnen, Zeitungskolumnen. Ja, sie sind zum Teil witzig und zum Teil
unterhaltsam.
Ja, das sind diverse Themen. Und, aber sicherlich über seine Person hinaus, über alle Geschichten hinaus, es gibt sicherlich diese als Nordau, ja, viele andere, es gibt diese Identifizierung zwischen künstlerischer Form und Uniform. Ja, so eine tiefe Einsicht in eine tiefe Verbindung zwischen unökonomischer Praxis, das heißt Kriegspraxis letztendlich, und künstlerische Sublimation. Das ist sicherlich auch mal so in der englischen Romantik so stark vertreten. Gibt es dazu noch irgendwelche oder generell irgendwelche Meinungen über Lieben?
Kann eigentlich diese Position heute funktionieren? Also zum Beispiel in diesem Beispiel von Limonov, der zuerst diese Bücher geschrieben hat, wie er in New York und Paris gelebt hat und dann wirklich zum Krieger wurde und Soldaten. Aber jetzt ist ja einfach verboten. So.
Ja, da hat es den Russen versucht, weil es Chancen dazu gab. Ja, klar. Aber er hat 12 Jahre in Paris gelebt und hat, ich kenne es nicht. Er hat das Ganze gelesen, er hat eben das gelesen. Der andere Beispiel ist unverhohlene Neid, ja, das viele Künstler, Delilo, ja, ist ein gutes Beispiel, in Bezug auf die Gotteskriege, in Bezug auf die islamistische Terroristen, islamistische Kriege empfinden, als die eben nach der Form agieren und nicht nur präsentieren oder schreiben und so weiter, sondern sozusagen echte Kunstwerke als Attentate und so weiter schaffen. Also also ganz zu ignorieren, es ist unmöglich, ja, diese Verbindung. Die ist einfach zu tief in der Mentalität des 19. und 20. Jahrhunderts verankert. Ja. Dieses Gefühl, dass wenn jemand so sitzt, ja, so ein Selbstmordattentat und in Uniform, mit Maske, ja, und mit dem ganzen dieser Ornamentik, ja, und liest ja etwas Unverständliches aus einem Buch. Also diese Selbstmordbekenntnis zum Beispiel, Videos, ja, das ist unglaublich. Ja. Die Menschen sind so wie die lebendige Mumien, ja, die sind ganz sozusagen sind da und gleichzeitig außerhalb dieser Welt. Und gehorchen sozusagen anderen Gesetzen. Ich glaube, eine gewisse Verführung durch diese Bilder und durch diese Form kann man sich nicht entziehen. Und wenn man massenkulturelle Geschichten anschaut, ja, von der Apokalypse Now bis zu Private Jane und so weiter, dann ist sozusagen die Begeisterung der amerikanischen Regisseure für Training. Ja? Völlig offensichtlich, ja. Aber auch in Filmen wie zum Beispiel amerikanische Avantgarde-Produktion, ja, oder Xenia-Avantgarde-Produktion, Tarantino, Jarmusch und so. Ideal ist das Samurai immer, entweder männlich oder weiblich, ja, oder jemand, der sozusagen östliche Kaufpraktiken, ja, verwirklicht. Ja. Auch wenn man sieht, ja, welche zum Beispiel, wie Binjit und so weiter, welche Filme ja von da kommen und aufgenommen werden, tatsächlich interessant sind, ja, die sind alle basieren, und darüber schreibt schon Benjamin, ja, sein Schiff, basieren auf dem Konzept der Training. Und was ist Training? Training ist genau das, was Wyndham Lewis vermisst bei dem Künstler. Ja? Der Künstler ist untrainiert, ja? Im Unterschied zum Samurai. Ja? Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Samurai ist ja, hat eine Form. Ja, er macht nicht die Form, in dem Sinn, dass er malt und so weiter und so fort, sondern er ist eine Form. Und er handelt und lebt diese Form gemäß. Ja. Es gibt so einen Weg des Samurais. Oh, gibt es einen Weg des Künstlers? Nein, Weg des Künstlers gibt es ja nicht. Das eine oder das andere. Und obwohl er Formen macht, aber hat keine Form. Ja, und ich glaube, das ist genau das, was Wyndham Lewis dem Künstler vorwirft. Ja, das ist formlos. Und sicherlich auch Mondrian, indem er sich selbst so eine Form gegeben hat, künstlich, ja, so wie ein westliches Samurai, ja, oder das Kind, hat versucht auch sozusagen diesen Vorwurf zu entgehen, gewissermaßen. Also er hat gespürt das Problem. Aber wenn man jetzt schaut, ja, an die Filme, man entdeckt diese Wertschätzung für eine totale Selbstkontrolle, eine Selbstbeherrschung, für die Formierung des eigenen Psyche, des eigenen Körpers. Auch der Matrix, ja, ja, der wird praktisch zum Künstler, ja, dieser Neo, ja, durch die absolute Selbstbeherrschung und die absolute Identifikation zwischen Inhalt und Form, zwischen Körper und Denken, zwischen Reflexion und Aktion. Das ist genau das, was ich versucht habe, im ersten Teil zu schildern. Er ist ein Künstler, weil er niemals reflektiert und weil er niemals über sich nachdenkt und sich vorstellt, sondern er ist absolut identisch mit seiner Reaktion. Und an dem Moment, an dem er diese Identität gewinnt, bekommt er auch die Fähigkeit, die Umwelt zu verändern und sich selbst zu verändern. Und er bekommt sozusagen so etwas wie eine definitive Form.
Aber
Da muss er trainieren, ja. Aber
trainieren ist ja eigentlich dann wieder am Spiegel überprüft.
Ja, gut, das ist ganz klar. Wir können das dekonstruieren, ja, ohne weiteres. Ja, die Dekonstruktion ist der offensichtliche. Aber wir sind sozusagen, wir bewegen uns in der avantgardistischen Paradigme. Ja. Also um etwas zu dekonstruieren, muss man zunächst einmal das konstruieren und weiß, was man eigentlich dekonstruiert und wo die Schwierigkeiten liegen. Und um etwas zu dekonstruieren, muss man ganz, ganz klar sehen, worauf man hinaus will.
Darf ich noch mal was fragen, wenn noch kurz Zeit ist? Und zwar, wenn man mich das gerade, ich würde es gerne fragen, wenn mich das schon mal ziemlich lange Zeit beschäftigt, und zwar habe ich immer fragmentarisch über das Fernsehen mal so ein Gedankenspiel bekommen. Von, ich meine, könnten Sie sich vorstellen, dass unter diesem Gesichtspunkt auch diese Faszination in der Gesellschaft für menschenverachtende, makabere Dinge, dass einmal ein Künstler geben könnte, der beispielsweise Bomben in der Gesellschaft legt, damit Menschen verstümmelt, sich entsprechend rechtfertigt und dafür irgendwann einmal also in diesem Bereich relevant wird.
Ja, ja, ganz bestimmt, ja. Una Bomba. Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Kennen Sie Una Bomba? Ja. Una Bomba hat angefangen in Kalifornien Wissenschaftler zu töten, um den wissenschaftlichen Progress aufzuhalten. Man hat versucht, ihn lange Zeit zu finden, hat es nicht gefunden. Bis er nicht von seinem Bruder verraten wurde. Bruder hat verstanden, dass er das war. Weil es ihm als Kind immer schon das alles erzählt hat, was er dann geschrieben hat, also das entdeckt gelesen hat. Diese Unabobbe sitzt hier inzwischen auf der anderen Seite im Gefängnis, auf der anderen Seite gibt es schon, ich weiß nicht, 20, 30 Bücher gewidmet und so weiter. Obwohl er schon eine beträchtliche Zahl der Menschen getötet hat, ich glaube mehr als 20, auf jeden Fall. Auch Mussolini und Hitler sind populär. Ja. Also die Leute verzeihen das, aber ich denke, es ist ein bisschen nicht das, was wir jetzt diskutieren. Ja. Weil auch bei Unabomber und bei diesen Sprengungen und bei Hitler und Mussolini gibt es etwas Dekadentes, Hysterisches, Nihilistisches. Man kann nicht sagen, dass sie im avantgardistischen Sinne, also im Sinne von, ich glaube, das hat eingesehen, da letztendlich mit Hitler ist, deswegen hat er gegen Hitler auch protestiert. Letztendlich, die verkörpern nicht die absolute Form oder absolute Selbstbeherrschung. Sie sind nicht sozusagen die Helden eines unendlichen Trainings, ja, die sind keine Samurais, ja, in diesem Sinne. Die sind wahrscheinlich eigentlich Sportler, ja, oder zumindest Beckenbauer, ja, glaube ich, der wird so präsentiert, ja, aber er hat auch inzwischen so sein Problem. Also ich meine, die Sache ist die, dass man dieses Ideal nicht so ganz realisiert. Ich glaube, es ist nicht die Sprengung und nicht die Tötung. Es ist nicht das Zentrale. Überhaupt nicht der Tabubruch oder so etwas. Es ist nicht das Zentrale. Das Zentrale ist eben diese Formgebung, ja? Die Fähigkeit, sich selbst und der Umwelt Form zu geben. Das ist das, was man besündert. Ja, so ein Arbeiterkünstler. Eine radikale Vorgehen. Und ja, für mich ist das so.
Ja, man kann genauso radikal sein, dass wir sie irgendwie so verhasst haben, nachdem wir festgestellt haben, dass es jenseits des Kapitalismus keine Alternative mehr gibt. Man natürlich unter dem gängigen Gesellschaftsbild ein anderes Leben führt und es funktioniert und es funktioniert sehr gut, wo man eben nicht arbeiten muss, wo man das tun kann, was man will und wo man so zutiefst auch kräftiger, also sich kräftig fühlen kann sozusagen.
Na gut, die Künstler und so weiter, das ist doch parasitärer Teil, das ist der parasitäre, ja, das ist der parasitäre Teil der Gesellschaft. Das sind die, so wie die Mönche vor der Aufklärung. Ja. Ja, so eine riesige gesellschaftliche Schicht von Menschen, die an nichts mehr geglaubt haben, ja. Ein bisschen was gemacht haben, so ein bisschen Wirtschaft, ja. Wein, ja, und so produziert, aber meistens getrunken, ja. Und irgendwann auf Kosten der Gesellschaft gut gelebt haben. Ja. Also nicht so ganz, ganz richtig gut, ja. Aber so irgendwie erträglich. Mhm. Und irgendwann war die Gesellschaft dann nicht zufrieden. Obwohl im Grunde auch französische Zone, wo sie einige aufgehängt haben und es aufgeschießt haben, im Endeffekt dauerte das nicht so lange. Und das Ganze hat überlebt. Und jetzt sind die Künstler, Intellektuelle und so weiter in der gleichen Rolle, weil sozusagen die Kultur ist erledigt, Kunst auch. Ja. Man glaubt da nichts mehr. Das Einzige, was geblieben ist, ist ein gewisser Lifestyle und eine rudimentäre oder eine atavistische, sagen wir, atavistische Verpflichtung des Staates oder der Gesellschaft aus Trägheit, ja, aus Überzeugung, diese Schicht zu bezahlen. Ja. Man soll nur auf die nächste große Erschütterung, ja, ich glaube, welche Erschütterung warten. Und das sozusagen, damit das alles erledigt wird, so wie damals die französische Nation. Dabei kann man nicht absehen, die Zeit, wo Militär zum Beispiel erledigt wird, oder Geheimdienst. Ja. Sie scheinen auch parasitär zu sein. Sie produzieren auch nicht und sie unterliegen auch keiner ökonomischen Logik. Aber man hat nicht das Gefühl, dass man ohne weiteres überleben kann, indem man sie sich entledigt. Ja. Das bezeichnet man nicht so richtig. Ich habe gerade gestern diesen Film, der nicht so gut ist wie Dogville, Mandalay gesehen. Und das gerade gesehen hat, ich weiß nicht, aber der Film endet eben damit, dass an dem Moment, an dem die Heldin zum Schluss kommt, dass die Utopie ist aufgebaut und sie keine militärische Kontrolle mehr braucht und diese kleine Armee von Gangsters, ja, das Kontrolle was wegschickt, er kollabiert alles am nächsten Tag. Ja. eine Vorstellung, dass man das sozusagen ohne eine zumindest latente Gewaltanwendung nicht weiterlaufen lassen kann. Die haben wir nicht. Okay, ich glaube, wir haben das meiste diskutiert. Und so können wir uns auflösen.